Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Unschuld grassiert wie die Pest. Das war Erich Kästners trockene Analyse nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als sich die meisten Deutschen als Opfer sahen. Eine andere Zukunft sollte die Vergangenheit vergessen machen. Heute dagegen richten nicht nur in Deutschland viele Menschen den Blick wieder zurück in die Vergangenheit, die vermeintlich viel besser war. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Historiker Magnus Brechtgen. In Wien ist gerade eine große Ausstellung mit Skulpturen von Fritz Wotruba zu sehen. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. Licht ins Dunkel der Geschichte bringen. Das ist ein Anliegen, wenn unter Verschluss gehaltene Akten freigegeben werden. Das will nun auch die US-Regierung, die gestern mehr als 230.000 Seiten aus FBI-Akten zum Attentat auf den Bürgerrechtler Martin Luther King freigegeben hat. King war am 4. April 1968 ermordet worden. Martin Luther Kings Familie hatte die offizielle Theorie vom Einzeltäter James Earl Ray immer angezweifelt. Der Theologe Michael Haspel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Martin-Luther-Institut der Universität Erfurt und außerdem außerplanmäßiger Professor für systematische Theologie an der Schiller-Universität Jena, forscht seit vielen Jahren zu Martin Luther King. Die neuen Akten konnte er noch nicht sichten, aber ich habe ihn gefragt, welche Fragen denn überhaupt noch zu klären wären.
Aufgrund dessen, was bislang bekannt ist, werden viele Akten sein, tatsächlich zu dem Attentat und den Ermittlungen nach dem Attentat 1968. Von der Familie ist ja und auch von anderen immer wieder die Frage gestellt worden, ob der verurteilte Täter tatsächlich ein Einzeltäter war oder nicht noch andere beteiligt gewesen sein müssen. Es gibt wie bei Kennedy auch den Verdacht, dass möglicherweise auch Verstrickungen in den staatlichen Sicherheitsapparat, sei es FBI, sei es CIA, vorhanden waren. Möglicherweise können die jetzt freigegebenen Akten dazu weitere Details erbringen. Das muss sich zeigen, wenn sie ausgewertet werden. Nach den ersten Berichten, die es über die Materialien gibt, sind sie teilweise auch in sehr schlechtem Zustand. Und vieles wurde bislang auch schon veröffentlicht. Was offensichtlich neu ist, dass auch Informationen aus den Beständen des CIA nun veröffentlicht wurden. Über Kings Aktivitäten in der Antikriegsbewegung und seine internationalen Kontakte. Und das könnten in der Tat Materialien sein, die bislang noch nicht bekannt waren.
Die Kinder von Martin Luther King haben sich gegen die Veröffentlichung der Dokumente ausgesprochen. Warum?
Obwohl das nicht der Schwerpunkt dieser Veröffentlichung ist, nachdem was bisher bekannt ist, wurde Kings Privatleben ja auch überwacht. Es ist bekannt, dass King außereheliche Affären hatte. Und in den bislang bekannten Akten des FBI wird das sehr minutiös rekonstruiert und dargestellt. Das ist ein Bild, das genutzt wurde, um King zu diskreditieren, inwiefern die Materialien authentisch sind und der Wahrheit entsprechen, in jedem Einzelfall kann man bislang nicht sagen. Und wenn ich recht sehe, werden auch jetzt keine Tondokumente veröffentlicht, die möglicherweise über die fortgeschrittenen Analysemöglichkeiten mit KI eine Zuordnung von Stimmen oder Personen eindeutiger hätten erlaubt, als das bislang der Fall war. Also bei einigen vorhandenen Materialien geht man auch davon aus, dass es durchaus Fälschungen sein können. Und ich denke, das ist das Hauptanliegen der Familie, dass hier, wenn man das ungefiltert übernimmt, das ein schlechtes Licht auf Martin Luther King werfen würde.
Sie haben, Herr Haspel, letztes Jahr das Buch »Wer nicht liebt, steht vor dem Nichts« veröffentlicht. Sie gehen darin Martin Luther Kings Kampf für politische Freiheit und soziale Gerechtigkeit im Zusammenhang mit seinen religiösen Überzeugungen auf den Grund. Jetzt sind die Bürgerrechte, für die Martin Luther King eingetreten ist, in den USA zurzeit massiv bedroht. Glauben Sie, dass es hier wirklich nur um Transparenz geht?
Nein, es geht überhaupt nicht um Transparenz, weil andere brisante Materialien offensichtlich weiter zurückgehalten werden. Allerdings ist da eine neue Frist, dass Materialien freigegeben werden, 2027. Politisch ist das vermutlich ein Ablenkungsversuch im Kontext der Epstein-Affäre und um dieses Versprechen von Trump, Transparenz zu schaffen, zu unterstreichen. und auch Menschen zu bedienen in seiner Anhängerschaft, die eben an Verschwörungsmythen sowohl im Zusammenhang bei King als auch bei John F. Kennedy glauben. Man kann eigentlich die gegenwärtige Politik als die direkte Gegenpolitik zu den 60er Jahren lesen. Wenn man jetzt gerade ganz neu wieder aus Texas die Nachrichten liest, dass Wahlkreise neu zugeschnitten werden sollen, um die Republikaner zu bevorteilen, die Einschränkungen, die es im Wahlrecht schon seit einigen Jahren wieder gibt, die zum Nachteil von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern sind. Der Einsatz von Nationalgarde und Marines in Los Angeles ist optisch, visuell ein Appell an die Gefühle, die 1965 bei den Watts Riots entstanden sind. Also das ist kein Zufall, das ist in der Sache ein Backlash. Und es wird so kommuniziert, dass die Menschen verstehen, welche Haltung dahinter steckt.
Der Theologe Michael Haspel zur Veröffentlichung bislang gesperrter FBI-Dokumente zum Attentat auf Martin Luther King im Jahr 1968. Die Flügel ausgebreitet, mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen schaut der Angelus Novus des Malers Paul Klee den Besucher an. Eine 1920 entstandene kleine Zeichnung, die sich bis 1940 im Besitz des jüdischen Philosophen Walter Benjamin befand und der im Angelus Novus den Engel der Geschichte sah, der in die Vergangenheit blickt und der Zukunft den Rücken zuwendet. Heute befindet die Zeichnung sich in Jerusalem. Kürzlich war sie für einige Monate in einer Berliner Ausstellung zu sehen. Und beim Betrachten dieses etwa DIN A4 großen, mittlerweile von der Zeit gezeichneten Papiers, wirkt dieser Engel der Geschichte sehr gegenwärtig mit seinem skeptischen Blick nach vorn und dem Fall zurück.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Darüber sprechen wir in diesem Sommer und das ist auch eine eigentlich immer interessante Frage in der Geschichtswissenschaft. Magnus Brechtgen ist Vizedirektor des Instituts für Zeitgeschichte in München und Verfasser einer umfangreichen Studie zu Albert Speer und eines Kompendiums zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus, unter anderem. Ich habe ihn gefragt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber man wird vermutlich trotzdem nicht Historiker, nur um zurück in die Geschichte zu blicken.
Warum man Historiker wird, ja, ich glaube, das kann nur jeder selber beantworten. Natürlich wird man vor allem auch Historiker, wenn man sich für Dinge interessiert, die schon mal gewesen sind. Und tatsächlich um die Frage, ob man daraus etwas lernen kann. Und ich bin sehr wohl sehr davon überzeugt, dass man aus der Geschichte etwas lernen kann. Ob die Leute immer etwas lernen tun, wenn man das mal so formulieren darf, dann stellt sich schon die Frage, ist das so? Aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Und je länger die Erfahrungen sind, die wir mit bestimmten politischen Systemen, wirtschaftlichen Systemen, Ideologien machen, desto besser kann man tatsächlich auch seine Handlungen in der Gegenwart darauf abstimmen, dass man bestimmte Erfahrungen nicht nochmal wiederholt.
Also der professionelle, also Ihr Blick, ist natürlich ein kritischer Blick mit kritischem Quellenstudium. Was wir ja aber zurzeit doch eher häufig erleben, ist ein nostalgischer Blick zurück, also in eine vermeintlich bessere Vergangenheit. Da müssen wir eben vor allen Dingen gerade nur nach Amerika schauen mit der MAGA-Bewegung Make America Great Again, die ja durchaus auf andere Länder auch übergeschwappt ist, wenn sie nicht da sowieso schon vorhanden war. Wie kann man sich denn vor diesem nostalgischen Blick schützen?
Ja, wenn mir solche Argumente entgegengebracht werden, dann sage ich den Personen immer, sie sollen sich bitte einfach die Lebenssituation ihrer Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern vorstellen. Also wie die Welt vor 100 Jahren war, vor 150 Jahren, vor 200 Jahren war, welche Alltagserfahrungen ihre Vorfahren zu dieser Zeit gemacht hatten, also 1925. Wie sah es da aus mit medizinischer Versorgung, mit wirtschaftlicher Sicherheit, mit sozialer Sicherheit, überhaupt mit der Sicherheit im Alltag, vor 150 Jahren, vor 200 Jahren ganz zu schweigen, wenn man dann eben gerade 150 oder 200 Jahre zurückrät und dann noch schaut, wie beispielsweise die Lage der Frau in der damaligen Gesellschaft war, dann kann, glaube ich, jeder, der im Jahre 2025 lebt, verstehen, dass die Welt sich seit 100 Jahren und vor allem aber auch noch seit sehr viel längerer Zeit grundlegend zum Besseren gewandelt hat, jedenfalls was die Möglichkeiten angeht. Es gibt natürlich, ich sag mal, in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren so Familiengeschichten, wo dann die Aufstiegsgeschichten starteten und Arbeiterfamilien bauen sich ein Haus etc. Das sind dann also Verklärungen, aber objektiv für die vergangenen 100 Jahre oder noch weiter zurück ist das alles Nostalgie.
Sie sprechen ja auch davon, dass der Wandel im Prinzip die einzige Konstante in der Geschichte ist. Und vermutlich ist das etwas, was den meisten Menschen mit Blick in die Zukunft ja gerade Angst macht, dass Dinge sich verändern. Das sehen wir ja im Moment auch. Fehlt es da vielleicht auch an politischen Ideen?
Ja, es fehlt, glaube ich, vor allem an Mut, den Menschen zu sagen, dass es keine perfekten Lösungen gibt, sondern dass wir uns jeden Tag neu mit den Dingen beschäftigen müssen, die uns wichtig und wert sind. Und dass es dazu auch eigener Anstrengung und eigener auch Rücksichtnahme auf andere bedarf und auch einer bestimmten ethischen Werthaltung. Also, dass man akzeptiert, dass andere Menschen andere politische Meinungen haben und vielleicht auch andere Ziele haben, dass das aber in einem demokratisch-parlamentarischen System eben dadurch geregelt wird, dass mal der eine und der andere die Mehrheit hat und dass man aber respektiert, dass erstens Mehrheitsentscheidungen tatsächlich dann auch gelten, bis andere wieder eine Mehrheit haben und dass man gleichzeitig wirklich auch auf Meinungen und Minderheitenpositionen Rücksicht nimmt, solange die sich alle im gesamten Rahmen bewegen, also im Rahmen der Anerkennung bei uns in der Bundesrepublik des Grundgesetzes, der Grundrechtsartikel und ähnliches. Und solange wir das als Konsens haben in einer Gesellschaft, mache ich mir wenig Sorgen. Nur wenn Menschen meinen, dass sie schon mit kleinen Beschwernissen dann das ganze politische System umstürzen sollen, dann ist da tatsächlich ein Mangel an Wissen, was das bedeutet. Denn jede Revolution, die politische Systeme umwirft, hat vor allem erstmal dann mit Gewalt zu tun und endet häufig in großen, massiven Auseinandersetzungen, Bürgerkriege oder dann tatsächlich Kriege zwischen Staaten, bis man dann am Ende wieder zu einer Besinnung kommt. Das 20. Jahrhundert ist ein Zeichen dafür. Die Auseinandersetzungen gerade zwischen dem Nationalsozialismus, Faschismus auf der rechten Seite und dem Kommunismus, Bolschewismus auf der linken Seite, als den beiden großen Verheißungsideologien, zeigen ja, dass am Ende vor allem Tote stehen und nicht das Paradies auf Erden. Weder eine nationalsozialistische Hegemonie und Rassenherrschaft ist das, was Menschen eigentlich erstreben wollen, noch gibt es irgendwo die Möglichkeit, dass es eine kommunistische Gesellschaft gibt. Also so viel kann man aus der Geschichte tatsächlich auch ohne viel Nachdenken lernen, einfach aus der Anschauung des 20. Jahrhunderts. Und deswegen ist man sozusagen aufgerufen, sich mit den Alltagsmühen der Demokratie, des Parlamentarismus, des Findens von Lösungen, das manchmal mühsam ist, des Kompromisses zu beschäftigen. Und wie gesagt, die Menschen haben es manchmal gerne einfacher und schneller und perfekt. Das Leben ist aber nicht so.
Walter Benjamin, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, hat ja seinen Begriff der Geschichte entwickelt in der Auseinandersetzung eben auch mit dem Faschismus, mit dem Nationalsozialismus, weswegen er fliehen musste. Und Walter Benjamin setzt sich ja im Prinzip auch, ich nenne es jetzt mal kontrafaktische Geschichte, damit auseinander. Also es geht in seiner Geschichtsphilosophie auch darum, sich mit den Möglichkeiten, die vielleicht nicht genutzt wurden, in der Geschichte auseinanderzusetzen. Jetzt hat der Begriff der kontrafaktischen Geschichte in den letzten Jahren vielleicht eine etwas größere Bedeutung bekommen, auch durch eine interessante Ausstellung im Deutschen Historischen Museum vor ein paar Jahren. Was denken Sie darüber? Kann uns die kontrafaktische Geschichte, also die Geschichte, die nicht eingetreten ist, die aber möglich gewesen wäre, für die Zukunft helfen, sozusagen ein Bild zu bekommen über das, was möglich wäre?
Ja, insofern, als wir diese Denkkonzepte durchspielen können und mit dem Wissen abgleichen, das wir aus der faktischen Geschichte schon haben. Also wenn Sie jetzt das Beispiel Walter Benjamin und die 30er und Anfang der 1940er Jahre sehen, dann ist er natürlich in einer Zeit unterwegs, wo es noch die großen Verheißungen der radikalen Ideologien gibt. Der Nationalsozialismus verspricht den zumindest die zu ihm gehören, laut Definition, also dem den Ariern, den weißen Rassisten in Zentraleuropa, eine Herrschaft aus ihrer Sicht überlegenen Rasse. Gleichzeitig verspricht der Kommunismus in der Sowjetunion, seinerzeit unter Stalin, erst den Aufbau des Sozialismus in einem Land, also in der Sowjetunion, und dann aber, weil man an den historischen Materialismus glaubt und an die Determiniertheit der Geschichtsentwicklung, verspricht der Kommunismus den Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft und anschließend dann die sozialistische Gesellschaft und dann die kommunistische Gesellschaft. Das sind sozusagen die Horizonte, die einem Menschen 1940 als Versprechen vor Augen stehen. Wenn wir in das Jahr 1960 gehen, können wir sehen, dass der Nationalsozialismus als Verheißung schon massiv unter Millionen Opfern gescheitert ist. Die Sowjetunion ist aber immer noch als Heilsversprechen da und auf der Welt glauben viele hundert Millionen Menschen an dieses Heilsversprechen weiterhin. Wenn wir dann an das Jahr 1990 gehen, sehen wir, dass auch die Sowjetunion und das Heilsversprechen des Kommunismus in dieser Weise gescheitert ist. Und wer dann 1990 sich die Jahre rückblickend anschaut, 1960, 1940, Walter Benjamin etc., der kann eben feststellen, dass wir in der faktischen Geschichte ableiten können, was wir auch an kontrafaktischer Geschichte, also was wir an Optionen noch zur Verfügung haben. Das ist im Grunde der Kern meines Argumentes. 1940 konnte Walter Benjamin viele dieser Dinge aus seiner eigenen Anschauung erleiden, aber er konnte noch nicht den gesamten Blick auf diese gesamten Erfahrungen öffnen. Wir können das und wir können daraus bestimmte Schlüsse ziehen. Und das ist im Grunde unser Vorteil, auch wenn wir diese ganzen kontrafaktischen Überlegungen durchspielen.
Mit dem Historiker Magnus Brechtgen habe ich über den Blick zurück in die Geschichte gesprochen und was er uns für die Zukunft zu erzählen hat. Wie man sich einen Künstler ein Bild von der Gegenwart, von der Wirklichkeit machen kann, das war nach 1945 eine grundlegende Frage. Nach dem Holocaust und dem Horror des Zweiten Weltkriegs. Die Abstraktion schien über Jahrzehnte die Antwort zu sein, auch in der Skulptur. Und einer der interessantesten Bildhauer war der Österreicher Fritz Wottruber, dessen mächtige, eckige Figuren den Verwerfungen der Geschichte ihre ganze Substanz aus Stein entgegensetzten. Vor 50 Jahren ist Wottruber mit noch nicht mal 70 Jahren gestorben. Das Belvedere 21 in Wien widmet ihm nun eine große Ausstellung. Warum sie Wottruber International heißt, das weiß Julian Ignatowitsch.
600 Kilogramm schwer ist die in Stein geschlagene, große, liegende Figur von 1951. Später auch in Bronze gegossen, sieht sie aus wie viele der Plastiken des österreichischen Bildhauers Fritz Wottruber. Schwere, kubistische Blöcke fügen sich zu einem abstrahierten, menschlichen Körper zusammen, der an der Oberfläche rau und roh, in seiner Gesamtwirkung und auf den zweiten Blick aber durchaus sinnlich und verletzlich erscheint. Der Schriftsteller Elias Canetti hat diese Skulptur anschaulich mit dem Aphorismus der Entstehung des Lebens aus Pflastersteinen beschrieben. Kunsthistoriker sprechen heute in Bezug auf Fritz Wottrubers Werk vom Mensch als Architektur, sowie Kuratorin Gabriele Stöger-Spewak.
Wottruber hatte schon seine sehr persönliche, sehr charakteristische Handschrift, die Figur in Blöcken oder in zylinderförmigen Formen aufzubauen und diesen speziellen Aspekt einer Durchdringung von Architektur und Skulptur zu versuchen in seinen Arbeiten.
Wottrubers künstlerischer Weg lässt sich in der Schau perfekt nachvollziehen, anhand von 24 seiner Großplastiken, die chronologisch auf einem Laufsteg geordnet und mit anderen künstlerischen Positionen in Dialog gebracht werden. Der erste, von ihm geschaffene Torso von 1928 ist, wie das Frühwerk insgesamt, noch an klassisch-antiken Vorbildern orientiert, realistisch und lebensnah. Die letzte vollendete Skulptur aus Wottrubers Todesjahr 1975 reduziert sich dann nur noch auf wenige vertikale Steinblöcke. Der Zweite Weltkrieg war ein Einschnitt im Leben des Antifaschisten und Humanisten Wottruber. Die Kriegsjahre verbrachte er zusammen mit seiner jüdischen Frau im Exil in der Schweiz. Danach kehrte er nach Österreich zurück und veränderte nach und nach seinen Stil. Nicht die Antike, sondern Silos und Industriebauten aus dem Ruhrgebiet waren ihm jetzt Vorbild für seine Darstellung des Menschen, so hat er es mal gesagt. Die immer kantiger, immer wuchtiger und abstrakter werdenden Skulpturen stießen in seiner Heimat auf Unverständnis und Kritik, sowohl bei den sowjetischen Besatzern als auch bei der konservativen Kulturelite Österreichs.
Diese Widerstände in künstlerischer Hinsicht gegen seine Person begannen sich dann sichtbar aufzulösen, als 1955 in Amerika eine sehr erfolgreiche, vielteilige Einzelausstellung durch die USA tourte und dementsprechend weltweite Resonanz erfahren hat.
Die internationalen Erfolge machten Wotruba zu Hause populär. Seine Skulpturen reisten um die ganze Welt, zu den großen Kunstausstellungen nach Venedig oder Kassel. Sie waren in Paris, Sao Paulo, Montreal oder New York zu sehen, zum Beispiel in der bahnbrechenden Schau New Images of Man 1959 im MoMA. Das zeigt die Ausstellung anhand von Archivmaterial, Fotos, Katalogen und ausführlichen Texttafeln. Deshalb der Titel Wotruba International und deshalb auch die Kontextualisierung mit anderen großen internationalen Bildhauern und berühmten Skulpturen, wie etwa Henry Moore's Reclining Figure oder Alberto Giacomettis Femme Debout. Kuratorin Verena Gamper.
Und man erkennt dann einfach durch diese Nachbarschaften die unterschiedlichen Antworten, die diese BildhauerInnen finden, auf die Materialwahl, aber auch auf die gewählten Proportionen, in denen die menschliche Figur dann auch wiedergegeben wird. Und ich glaube, dass diese Nachbarschaften auch einfach stärker sichtbar machen, wofür oder wogegen sie sich jeweils entschieden haben. Insofern würde ich weniger von Beeinflussungen sprechen, als vielmehr von Nachbarschaften, die sichtbar machen.
Zum Sichtbarmachen trägt auch die extrem gelungene und überraschende Ausstellungsarchitektur bei. Die teils fast tonnenschweren Einzelwerke werden auf einem Laufsteg und auf Podesten aus Wabenkarton präsentiert. Das vermeintlich leichte, einfache und günstige Material steht im Gegensatz zu den schweren, aufwendigen, teuren Kunstwerken, ist aber genauso exakt und filigran bearbeitet. So ist die Präsentation der Ausstellung selbst ein kleines Kunstwerk und unbedingt zu empfehlen.
Julian Ignatowitsch über die große Ausstellung mit Skulpturen von Fritz Wotruba in Wien. Und jetzt von Karin Fischer die Kulturmeldung.
Scheiß AfD, Scheiß AfD.
Über Nacht berühmt, so ging es dem Corner Chor aus Augsburg, der den Sound zum viel diskutierten Sommerinterview mit Alice Weidel lieferte. Er versteht sich als aktivistischer Flinterchor, der auch marginalisierten Gruppen, zum Beispiel eben Frauen, Lesben, Inter, Nonbinären oder Transpersonen, eine Stimme geben will. Zur Geschichte der Entstehung des Jodlers sagte eine Sprecherin im Bayerischen Rundfunk:
Uns gibt's schon seit 2019 und waren viel auf Demos unterwegs, und vor 1,5 Jahren waren ja auch die großen Demos gegen rechts, auch in Augsburg und deutschlandweit. Und da kam tatsächlich auch das Zentrum für politische Schönheit auf uns zu und hat uns gefragt, ob unser Jodler denn irgendwo zur Verfügung stünde, ob sie den verwenden dürfen. Und daraufhin sind wir ganz schnell ins Studio, haben den aufgenommen und dann jetzt auch auf allen Streamingdiensten zur Verfügung gestellt, werden schon Remixe davon gemacht und ja, er wird überall gespielt, wo er gehört werden muss.
Von der Aktion des Zentrums für politische Schönheit in Berlin seien auch Sie überrascht worden, positiv natürlich. Die städtischen Bibliotheken Dresden sind Bibliothek des Jahres. Die Auszeichnung wird vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutschen Telekom Stiftung vergeben und ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Jury würdigt, dass in Dresden Bildung, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt zusammengedacht und dabei aber die Bedarfe der Menschen in den Mittelpunkt gestellt würden. Das geht, weil 20 dezentrale Standorte maßgeschneiderte Angebote für den jeweiligen Stadtteil erlauben. Die Auszeichnung Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen und damit 7.000 Euro erhält die Stadtbibliothek Siegburg für ihre zukunftsweisenden Angebote in den Bereichen Lese- und Medienkompetenzförderung, die enge Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen oder mit der JVA. Und noch dies, großer Auftrieb beim Filmfestival in Venedig. Dort wurde heute das Programm vorgestellt. Die Namen auf dem roten Teppich: Julia Roberts, George Clooney, Jim Jarmusch, Catherine Bigelow, Kate Blanchett oder Guillermo del Toro.
Und das war Karin Fischer mit den Kulturmeldungen. Und die Lage in Gaza ist ein Thema in den Informationen am Abend mit Friedbert Meurer. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.